Hallo und ganz herzlich willkommen zu Börse at Home, Ihrer montäglichen halben Stunde für Börsen-Know-how und Anlagewissen. Heute mit einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema, nämlich den Nebenwerten. Und diesmal bin ich zu Gast bei Lupus Alpha. Bei mir ist Björn Glück, der einen Nebenwertefonds managt seit etlicher Zeit und das sehr, sehr erfolgreich, vielfach ausgezeichnet. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was da dran ist an dieser Erwartung, dass es zu einem Trendwechsel kommen könnte, dass es sich umdreht. Denn in der jüngeren Vergangenheit haben sich Nebenwerte deutlich schlechter entwickelt jetzt als große Blue-Chips, vor allen Dingen als Wachstumswerte. Doch nun ist die Erwartung, dass da was passieren könnte. Vielleicht wollen wir erstmal skizzieren, was eigentlich ein Nebenwert ist, um das abzugrenzen.
Ja, also erstmal danke, Edda, dass ich hier sein darf. Und ja, gute Frage. Was sind Nebenwerte? Da gibt es keine einheitliche Definition. Selbst hier bei Lupus Alpha haben wir ein bisschen unterschiedliche. Ich mit meinem Deutschlandfonds kann es mir einfach machen. Für mich sind alles Nebenwerte, die nicht im DAX vorhanden sind. Aber meine Kollegen mit den europäischen Fonds beispielsweise, die institutionelle Investoren in erster Linie haben, für die gehen Small Caps bis 1 Milliarde Marktkapitalisierung und Mid Caps, also auch noch Nebenwerte, sogar bis 10 Milliarden. In USA ist wieder ein anderes Thema, da gehen Small Caps bis 5 Milliarden Marktkapitalisierung und Mid Caps wahrscheinlich mittlerweile bis 25 Milliarden, also nochmal ganz andere Größenordnung. Aber ich würde zusammenfassen, Nebenwerte sind die Werte, die ein bisschen unter dem Radar fliegen und das ist die breite Masse.
Jetzt haben sich kleinere Aktien in der Kursbilanz schlechter entwickelt. Woran liegt das? Was waren die Ursachen dafür?
Ja, wir hatten einen toxischen Cocktail, würde ich mal sagen, in den letzten 3 Jahren mittlerweile oder zumindest mal 2,5 Jahren. Es begann mit der Inflation, dann dem Krieg, was uns auch noch letztendlich in eine Rezession hat abdriften lassen und das bei steigender Inflation. Also man kann, glaube ich, zusammenfassen, die Risikoaversion am Markt ist auf ungeahnte Höhen gestiegen, beziehungsweise auf Höhen, die wir selten gesehen haben, vielleicht sogar vergleichbar mit der Finanzkrise 2008. Mhm. Und das ist einfach ein giftiger Cocktail für Nebenwerte. Letztendlich haben wir auch steigende Zinsen gesehen und die Kausalkette ist so ein bisschen darüber hinaus, dass die großen Investoren, die All-Cap-Investoren natürlich ein bisschen liquider bleiben wollen, weil man nicht weiß, was für Risiken lauern da noch so und so ein bisschen Geld abziehen oder shiften in ihren All-Cap-Fonds in Large-Caps, um eben ein bisschen beweglicher zu bleiben. Aber es gibt natürlich auch ein paar Gründe, wenn wir jetzt im Schnitt uns das anschauen, muss man schon sagen, dass kleinere Unternehmen ein bisschen höher verschuldet sind im Schnitt, auch ein bisschen zyklischer sind. Das gilt vor allen Dingen für Nebenwerte in Europa, die doch noch viel auch Exponierung in die sogenannte Old Economy haben, Autozulieferei und so weiter, Maschinenbau. Und das alles führt dazu, dass auch Top-Down-Entscheidungen getroffen werden, die zu Mittelflüssen führen, die sich gegen die Nebenwerte gedreht haben in den letzten 2,5 Jahren. Wie gesagt, es gibt ökonomische Gründe dafür, Risikoaversion und die letztendlich zu diesen Mittelabflüssen aus dem Nebenwertesegment geführt haben.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem hiesigen Markt und dem US-amerikanischen? Kann man das vergleichen oder ist das divers?
Das Phänomen ist tatsächlich weltweit aufgetreten. Also der Russell 2000 als amerikanischer Nebenwerteindex ist auch meilenweit hinter dem S&P zurückgeblieben. In Europa ist das vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter und da in Deutschland vielleicht noch mal ein bisschen ausgeprägter, weil man eben auch auf Top-Down-Ebene so ein bisschen versucht hat, gegen den deutschen Mittelstand zu wetten, vielleicht auch. Und Deutschland war ja schon ein bisschen negativ konnotiert, auch mit der Abhängigkeit von China, bei denen es ja auch nicht gerade rund läuft, die da vielleicht auch eine Immobilienkrise haben, die vielleicht auch noch ein bisschen länger andauern kann. Das alles, wie gesagt, ein weltweites Phänomen, vielleicht noch am ausgeprägtesten sogar in Deutschland.
Worauf basiert jetzt die Hoffnung, dass es sich umdrehen könnte?
Ja, die genannten Gründe sind ja nicht struktureller Natur, sondern die sind eher temporär, zyklischer Natur. Also die Inflation beruhigt sich ja glücklicherweise etwas. Wir haben jetzt einen ersten Zinsschritt gesehen der EZB Und das alles müsste eigentlich genau zu der Umkehrung des Cocktails kommen. Also die IFO-Indikatoren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, haben ja sich stabilisiert. Nein, sie drehen sogar leicht nach oben. Man kann ein bisschen optimistischer sein. Die Unternehmen haben trotz dieses harschen Umfeldes auch gut geliefert, auch in Deutschland. Die Unternehmensgewinne sind nicht zusammengebrochen. Es gibt ein paar Sektoren, ein paar Firmen, die natürlich Probleme haben. Aber insgesamt lässt sich, glaube ich, durchaus sagen, die Unternehmensgewinne auch im Nebenwertesegment halten gut durch. Und von daher gehe ich davon aus, dass diese Risikoaversion langsam abnehmen wird und damit sich auch die Nebenwerte erholen können.
Gilt das für den breiten Markt oder unterscheidest du da einzelne Branchen, die mehr Potenzial haben könnten?
Natürlich gibt es Sektoren, also Unterschiede zwischen den Sektoren. Am liebsten sind natürlich allen Investoren so ein bisschen zukunftsträchtige Sektoren, wie zum Beispiel der Halbleitersektor. Und da haben wir auch glücklicherweise in Deutschland auch genug Unternehmen und denen geht es auch gut. Natürlich waren die auch, wenn sie in die Automobilindustrie geliefert haben, Chips oder sowas, von Destocking betroffen oder sowas. Aber das ist alles temporärer Natur. Dieser Sektor wird seinen Weg gehen, ist sehr zukunftsträchtig. Aber nichtsdestotrotz auch so ein Sektor wie der Maschinenbau, der sehr, sehr vielfältig ist. Da haben wir auch Getränkeabfüllanlagenhersteller oder auch Garküchengerätehersteller, die jedes Jahr 10% wachsen. Wir haben auch Softwareunternehmen da im Nebenwertesegment, also Software. Alle diese Sektoren und diese Firmen, die weiter wachsen, ist ja nicht umsonst gewesen, dass die Jahre vor diesen letzten 3 Jahren die Nebenwerte so gut performt haben. Die sind einfach im Schnitt auch schneller gewachsen. Ja? Wir hatten und auch das Gewinnwachstum war schneller. Auf europäischer Basis hatten wir, glaube ich, in den letzten 10 Jahren auf Large-Cap-Ebene 5% EPS-Wachstum und im Nebenwertesegment durchschnittlich 10%. Durch den Compounding-Effekt tut sich das eben auch letztendlich in den Aktienkursen widerspiegeln. Und ich nehme an, dieser Trend wurde auch gar nicht großartig gebrochen jetzt in den letzten 3 Jahren. Deswegen ist die Bewertungsdifferenz auch sehr hoch und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das auf kurz oder lang wieder der alte Pfad aufgenommen wird.
Woher kommt das, dass das Gewinnwachstum stärker ist?
Ja, die Unternehmen im Schnitt, das wurde schon mal untersucht und es gab 3 Gründe. Also im Schnitt wachsen die Nebenwerte schneller. Das ist auch einem Basiseffekt natürlich geschuldet. Die sind im Schnitt natürlich viel kleiner. Und nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, was ich immer gerne nehme, eine Siemens, die wirklich top ist in den Produkten, die sie herstellt und so weiter. Aber die ist eben so breit und in so vielen Märkten unterwegs, dass schon eine Leistung ist, was sie machen, wenn sie 2-mal schneller als das Bruttosozialprodukt der Welt wächst. Und dann haben wir im Nebenwertesegment eben kleinere Unternehmen, die vielleicht gerade nur ein Produkt haben. Aber wenn das halt brummt, also im schlimmsten Fall nur ein Produkt haben, dann kann die sich auch mal verzehnfachen. Da ist mein Lieblingsbeispiel immer, die ist jetzt auch gar nicht mehr am Markt, die wurde letztendlich übernommen, die Dialog Semiconductor, die 2008 unter 1 Euro gehandelt hat und dann der Spitze bei 50 Euro und das Blockbuster-Produkt von denen war ein Chip für das Apple iPhone.
Also gilt wie immer, größere Chancen, größere Risiken. Ja.
Das ist so, deswegen auch Risikoaversion heißt schlecht für Nebenwerte. Das ist so. Im einen Produktunternehmen sind eben auch dann natürlich vulnerabler, risikobehafteter.
Was nun ein sehr heterogenes Anlageuniversum, wie ich mir das vorstelle. Wie gehst du vor bei der Auswahl jetzt neben den Rahmenbedingungen? Welche Faktoren sind relevant?
Wir machen wirklich Stockpicking. Also ich versuche mir für meinen Deutschlandfonds wirklich alle Unternehmen außerhalb des DAXes anzuschauen. Das sind dann eine gewisse Liquidität, muss schon vorhanden sein. Das sind dann ungefähr 250 Titel. Ich treffe mich eigentlich mit jedem Unternehmen mindestens einmal im Jahr. Und die optimalste Kombination wäre natürlich ein Missverhältnis zwischen Bewertung und dem operativen Verlauf. Und noch keiner hat es gemerkt. Und also es kommt immer mal wieder vor, umso kleiner das Unternehmen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch was findet. Auch so getan in den letzten 2 Jahren. Man muss aber dazu sagen, dass man in der Frustrationsgrad schon recht hoch ist, weil man findet diese, aber es interessiert momentan oder bis vor kurzem hat es die anderen, die Investoren weniger interessiert. Das sind dann die Nebenwerte-Investoren, die dann sich dort in so einer Aktie positionieren, aber die All-Cap-Investoren sind noch nicht bereit, da reinzugehen. Das wäre dann der Swing-Faktor. Wie gesagt, hier sind wir wieder bei den Mittelflüssen, wo ich vermeintlich eine Kapitulation verorte. Also wir haben wirklich auch Fondsschließungen gesehen, ne, auf europäischer Ebene von Nebenwertefonds. Ich glaube, das war eben auch sehr prozyklisch. Aber wenn ich mir das anschaue und so die Indikatoren so ein bisschen anschaue, dann meine ich, dass wir jetzt in den letzten Wochen da eine kleine Trendwende gesehen haben. Und dann werden irgendwann die großen Fondsmanager auch wieder in Zugzwang geraten, wenn die Large Caps, wenn man aus dieser Komfortzone rauskommen muss, dass man eine automatische Outperformance hat, nur mit Large Caps, dann wird sich das umdrehen. Timing ist immer schwierig, aber ich glaube, irgendwann ist es soweit.
Was müsste da noch passieren, dass die Komfortzone verlassen wird?
Ja, ich denke, wir brauchen weiter eine Aufhellung der Konjunktur und natürlich kein Aufflammen der Inflation. Das müsste eigentlich genau die Aufhebung dieses toxischen Umfelds sein, dieses schlechten Umfeldes. Klar, der Krieg wird leider nicht sofort aufhören, aber es geht an der Börse in erster Linie um wirtschaftliche Indikatoren. Und da muss man sagen, Inflation und ja, Unternehmensgewinne sollten steigen. Mit einer Aufhellung der Konjunktur sollte Letzteres wieder anziehen können, also EPS-Wachstum der Unternehmen. Und wenn dann keine Inflation mehr aufflammen sollte, dann sollten die Zinsen auch in Schach geblieben werden und dann brauchst du auch keine Angst mehr haben, dass die Unternehmensgewinne zu stark abdiskontiert werden müssen.
Ja, wer langfristig aktiv ist, strategisch anlegt, mit langem Horizont, für den ist das jetzt ja ohnehin ein sehr kleiner Zeitraum gewesen.
Ja, so ist es, aber war schon im Vergleich schon sehr lang. Jetzt sind 2,5 Jahre, fast 3 Jahre jetzt mittlerweile. Hatte ich in meiner, ich bin seit 2005 dabei, hatte ich so noch nicht gesehen. Ja. Ne? Die längste Zeit vorher war vielleicht 2007 und 2008, das war knapp 2 Jahre, glaube ich. Und dann haben wir aber auch gesehen, dass 2009 kam dann ein Riesenschuss, ne, von den Nebenwerten. Und das ist, ich will da jetzt nicht da irgendwie zu bullig werden oder sowas, aber man sollte diesen Schuss dann auch nicht verpassen, ne? Weil im ersten Jahr der Erholung werden die meisten Renditen gemacht. Natürlich, weil das Kursniveau dann eben auch recht niedrig ist und da sehen die prozentualen Renditen natürlich auch sehr hoch aus.
Wie sieht das hier in Deutschland aus? Gibt es da Indizes, die dieses Universum abdecken oder ist das zu kleinteilig?
Nein, ich finde MDAX und SDAX sind ein gutes Barometer, gerade in Deutschland, mit zusammen 130 Titeln, die da kann man schon, wenn man da die richtigen rausfiltert. Wie gesagt, zurzeit muss man, finde ich, eigentlich aktiv managen, so wie wir es machen, Stockpicking. Also zu hohe Verschuldung ist gefährlich. Auf der anderen Seite sind alle etwas höher verschuldeten Unternehmen wirklich auf sehr niedrigen Kursniveaus mit sehr niedriger Bewertung. Man kann dann auch die rauspicken, finde ich, wo man weiß, die sehr viel freien Cashflow generieren und das sehr schnell wieder zurückzahlen können und zurückfahren können, die Verschuldung. Gerade in sinkende Zinsen müsste das auch sehr vielversprechend sein von der Kursreaktion. Also genau, man sollte nicht in den breiten Markt investieren, gerade in diesem Segment nicht, finde ich, sondern gerade da macht es aktives Stockpicking aus, denke
ja,
ich.
Ja, das wäre auch nicht unbedingt jedem gelingt, sozusagen. Ja, was sind das dann noch für Kennzahlen, auf die du Wert legst? Jetzt die Verschuldung war jetzt eines.
Genau, dann natürlich KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Klassiker im Verhältnis zum EPS-Wachstum. Was ich erwarte, was meiner Meinung nach auch sehr stark korreliert mit dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Die Gewinne, Stichwort Gewinne, bleiben Gewinner meistens. Verlierer, Aktien können mal erfolgreich restrukturiert werden. Das kommt ab und zu, aber in den meisten Fällen klappt es nicht. Durch den Compounding-Effekt hat man bei diesen Gewinneraktien dann wirklich teilweise tolle Kursentwicklungen über mehrere Jahre. Also EPS-Wachstum ist eine Serie von EPS-Wachstum. Das auch, wie gesagt, das schaue ich mir gerne in der Vergangenheit an, wie das war. Das kann man oftmals in die Zukunft fortschreiben. Man muss natürlich aufpassen, dass das so ist. Das ist so ein bisschen auch letztendlich, was Warren Buffett macht, ne? Augen zu und dann 10 Jahre später mal schauen, was da passiert. Und aber nicht nur, es tauchen ja immer wieder, Gott sei Dank, Nebenwerte auf, die dann auch irgendwann mal in den SDAX aufsteigen, die jetzt noch in keinem Index sind, die interessant werden. Zuletzt hatten wir da eine Süß Microtech, die ich auch schon lange beobachtet habe und die jetzt wirklich einen Durchbruch geschafft hat und mittlerweile auch 1 Milliarde Marktkapitalisierung aufweist. Das sind die schönsten Geschichten, wenn die Unternehmen in einem zukunftsträchtigen Markt unterwegs sind und da in gewissen Positionen Marktmacht haben und damit auch Pricing Power, eine vernünftige Bewertung muss nicht unbedingt super günstig sein, aber noch eine vernünftige Bewertung. Freie Cashflows, das ist wichtiger, achte ich auch sehr drauf, dass freie Cashflows generiert werden. Das kann mal über einen gewissen Zeitraum durch Investitionen weniger sein oder sogar mal negativ sein, solange ich das Gefühl habe, dass diese Investitionen sich auszahlen. Rendite aufs eingesetzte Kapital ist so eine Kennziffer. Das sind so die Sachen, auf die ich achte.
Lässt sich das Bild, das du jetzt für Deutschland skizziert hast, auch für den europäischen Raum übertragen, also zumindest für die EU?
Ja, das ist schon sehr ähnlich. Es gibt natürlich schon starke Unterschiede zwischen, sag ich mal, den Ländern, wobei, sag ich mal, Frankreich, Schweiz und Italien schon doch auch ähnlich sind, industrielastig, vor allen Dingen natürlich mit auch hier und da mit viel Old Economy, Autozulieferei, Chemie und so weiter. Aber auch Innovationen gibt es in Europa, so ist es nicht. Wir sind auch im Halbleitersegment, werden wir, glaube ich, so ein bisschen auch unterschätzt. Ja, im Large-Cap-Segment, Stichwort ASML oder auch im Healthcare-Bereich sind die europäischen Unternehmen sehr gut. Auch ein sehr zukunftsträchtiger Sektor, würde ich sagen. Da haben wir eine Novo Nordisk, die jetzt in aller Mund ist. Und das war jetzt im Large-Cap-Sektor. Und da gibt es ja Gott sei Dank in den Nebenwerte-Bereichen dann immer Unternehmen, die auf dieser Welle mitschwimmen können. Ich hatte Süß Microtech genannt, die da von künstlicher Intelligenz, von diesen Nvidia-Produktionen von Nvidia-Chips profitieren. Zum Beispiel bei Novo Nordisk gibt es eine Handvoll Produzenten von diesen Spritzen, bei diesem für dieses Blockbuster-Medikament und so weiter und so fort. Also in Europa ist es ähnlich. Ich finde, in Deutschland ist es aber tatsächlich, sind wir da noch gut dabei. In Europa haben da eine gute industrielle Basis, gute Unternehmen. Trotz allem, trotz der vielen Kritik in der letzten Zeit, die auch nicht ganz umsonst ist natürlich, aber unsere Unternehmen machen hier im Schnitt weiterhin einen guten Job.
Das war jetzt ein kleiner Lifehack für Stockpicking sozusagen. Also mal schauen, welche großen Trends es gibt und dann gucken, was in dem Bereich tätig ist im Nebenwertesektor.
Ja, das zahlt sich meistens aus. Ne? Ja. Wir wissen ja alle, zum Beispiel Stichwort iPhone damals, jeder hat gemerkt, oh, das wird ein großes Ding. Es war ein Hot Product und auf einmal hatten immer mehr ein iPhone. Wenn man dann damals einfach nur geschaut hätte, wer sind denn da die Zulieferer? Da konnte man, glaube ich, lange Zeit, zumindest mal 2, 3 Jahre, sehr hohe Kursgewinne machen. Nicht nur bei Dialog Semiconductor, die ich vorhin mal angesprochen hatte, sondern auch andere Zulieferer. Ne, für dieses,
ja. Ja, in meinem Lieblingspodcast wird das immer die Schaufelhersteller genannt.
Ja, genau. Ja, absolut.
Ich habe es am Anfang nicht gesagt, aber Sie können natürlich auch heute Fragen stellen. Ich freue mich sehr. Die kommen dann hier bei mir an und ich gebe sie dann quasi weiter. Schauen wir noch mal ein bisschen weg von Deutschland. Wie ist es in den USA? Gibt es da gravierende Unterschiede?
Nun ja, es gibt schon Unterschiede, weil in den USA natürlich die Magnificent Seven also dermaßen alles in den Schatten stellen, ne, mit dieser unglaublichen Kursperformance. Aber letztendlich, wenn ich mir die Kurse anschaue von Russell 2000 und die dann mit dem S&P 500 vergleiche, dann ist das ein, wie schon angesprochen, ein ähnliches Phänomen. Die laufen da unter dem Radar und das finde ich die Performance ein bisschen, ja, also wie gesagt, es ist ein weltweites Phänomen, aber finde ich ein bisschen komisch, seltsam. Also ich frage mich ein bisschen, warum das in den USA eigentlich so ist, weil die USA, die Konjunktur ist ja weiter stark. Klar, die haben natürlich auch sehr hohe Zinsen, nochmal höhere als in Europa, was vielleicht gegen in dem Fall gegen die Nebenwerte spricht. Aber Die Konjunktur als solches war ja nie so schwach wie in Europa. Aber da USA bin ich jetzt kein Experte, um das zu sagen. Die haben ja auch einen gewissen Reindustrialisierungstrend. Deswegen würde ich jetzt auch denken, dass das gut für die Nebenwerte wäre. Aber nichtsdestotrotz, das ist ähnlich gelaufen wie hier in Europa.
Und strukturell, also aber grundsätzlich sind ja wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich jetzt ein Unternehmen oder sagen wir der Russell 2000, dass sie eine deutlich höhere Marktkapitalisierung haben als jetzt hier.
Ja, also strukturell sehe ich eigentlich nur ein Problem, potenziell auch nur. Und das ist eben dieser Trend zu passiven Flows, ne? Das habt ihr in den USA schon 50% der Mittelzuflüsse sind in passive Produkte. Und das unterstützt diesen ganzen Trend, von dem wir eben gesprochen haben. Und auch, was ich so mitbekomme, viele europäische deutsche Anleger legen ja auch in den MSCI World an, damit 50% in die USA und eben letztendlich in den S&P 500. Und das ja, unterfüttert natürlich so ein bisschen diesen Trend. Wenn sich das immer so weitergeht, dann ist es ein struktureller Trend und dann ist das natürlich auch immer wieder ein gewisser Rückenwind für die Large Caps. Das ist allerdings auch der einzige strukturelle Gegenwind, den ich, wie gesagt, potenziell sehe. Meistens ist dann doch so, wenn die Nebenwerte mal anfangen zu laufen, dass dann auch Retail Money da teilnehmen möchte und dass dann Geld auch wieder dahin umgeschichtet wird, wenn man sieht, was für Kursgewinne da winken. Und darauf hoffe ich. Und eigentlich, es sind ja immer Zyklen und letztendlich hat das immer wieder gedreht zugunsten der Nebenwerte. Wie gesagt, wir hatten 2008, 2000. 2007 auch mal eine Underperformance von Nebenwerten und 2009 war das Thema dann schon wieder gegessen, als die Investoren Zutrauen bekamen in eine ökonomische Erholung. Und deswegen würde ich jetzt denken, das wird auch dieses Mal nicht anders
Wie war das in der zur Jahrtausendwende?
sein. Da war ich noch nicht dabei, das habe ich als Student aber mitbekommen. Da waren, also im Nachhinein muss man sagen, ich habe ja auch viele Kollegen, die damals schon dabei sind. Das kann man mit heute dahingehend nicht vergleichen, weil damals die Unternehmen tatsächlich keine Gewinne gemacht haben. Das waren teilweise Luftnummern und Luftbewertungen. Allerdings gibt es natürlich viele Firmen, die überlebt haben und die jetzt gute Gewinne machen. Also das ist dann doch noch was draus geworden aus diesen teilweise ja, Visionen, sage ich mal, mancher Firmen. Damals war es so, hatten wir natürlich auch jetzt keine Inflation, wir hatten eine Rezession und viel zu hohe Bewertungen. Und jetzt muss man schon zugeben, dass wir 2020, 2021 waren gute Jahre für Nebenwerte. Und 2021 gab es schon hohe Bewertungen im Nebenwertebereich. Und da gab es auch einige Unternehmen, die gepreist waren, auch IPOs auf zukünftige Gewinne, die sich nicht materialisiert haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen eine Gemeinsamkeit. Aber wir kommen von einem ganz anderen Niveau. Wir brauchten damals 2000 bis 2003, 3 Jahre, bis sich die Bewertungen so weit angepasst hatten, dass sie wieder investierbar waren, die Unternehmen. Das ist jetzt schon längst im Nebenwertebereich wieder der Fall. Die angesprochenen Unternehmen haben 90% ihres Kurses verloren und spielen eigentlich keine Rolle mehr. Und wie gesagt, auch sehr viele gute Unternehmen, die ihre Gewinne gesteigert haben in den letzten Jahren, durchgängig haben sich auch um 30% reduziert teilweise. Und das, denke ich, wird sich wieder umkehren.
Also, wenn Sie zu Hause eine Frage haben oder im Büro, dann ist genau der Moment, sie zu stellen. Ich habe noch eine, weil wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass irgendwie die Stimmung kommt so ein bisschen mollig rüber. Es scheint sich
Ja.
vielleicht gerade etwas zu verändern, aber schon seit einiger Zeit nehmen wir das zumindest so wahr. Vielleicht mit einem positiven Ausblick. Es ist bei weitem nicht so mollig, wie es den Anschein hat, oder?
Ja, Gott sei Dank, weil die Stimmung ist wirklich, ja, ich habe es in letzten Jahren, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, immer als depressiv benannt. Also wirklich, aber bei den Investoren eher, ne? Und die Unternehmen selbst sind natürlich nicht glücklich über die Situation in Deutschland. Wir haben einen Fachkräftemangel. Und da hat jede jede, mittlerweile wirklich jede Firma mitzukämpfen. Energiepreise sind eigentlich nicht mehr das Thema, aber die Bürokratie nervt, Überregulierung nervt und muss dann wieder ein paar Leute immer abgestellt werden, um das zu regeln. Das ist natürlich schlecht, die jammern ein bisschen. Und ich hoffe natürlich auch, dass jede Krise auch mal genutzt wird, dann um da ein bisschen was zu verbessern. Da wäre jetzt der Zeitpunkt für. Aber am Ende des Tages sind die Unternehmensgewinne gut. Sie sind vielleicht gut ein bisschen zu viel gesagt, aber sie sind für das harsche Umfeld sind sie sehr ordentlich. Und das spiegeln die Kurse nicht wieder. Ne? Wir hatten ja 2022 in der Spitze minus 40% im MDAX, im Schnitt. Ne? Und wie gesagt, da gab es auch viele Unternehmen, die strukturell wachsen, die einfach ihr EPS seitdem erhöht haben. Und wir haben das bei Weitem noch alles gar nicht aufgeholt wieder an Kursen, an Kursgewinnen. Und auch hier, sage ich mal, die Zyklik wird überschätzt. Im Schnitt sind die Nebenwerte zyklischer, das hatte ich schon gesagt, aber das gilt eben nicht für alle Unternehmen. Und die meisten sind auch nicht so hoch verschuldet, dass das ein Problem sein könnte. Die einen oder anderen müssen ein bisschen höhere Zinsen zahlen. Das geht auch auf die EPS. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gute Unternehmensgewinne. Die Stimmung ist schlechter als die Lage, glücklicherweise. Und auch das spricht für eine Erholung. Vielleicht kann ja die Europameisterschaft ein bisschen bessere Stimmung bringen. Toi, toi, toi.
Ich finde es deutlich positiver, als wenn die Stimmung besser wäre als die Lage.
Ja, das stimmt. Das war dann wahrscheinlich 2000 der Fall.
Ja, den habe ich auch schon mitbekommen. Ich habe hier eine ganz, ganz praktische Frage. Gibt es für dich eine Mindest-Market-Cap für ein Investment?
Eigentlich nicht, aber man muss schon sagen, meistens muss die Marktkapitalisierung schon 100 Millionen Euro betragen, sonst wird es ein bisschen schwierig da rein und rauszukommen. Also mache ich auch, aber dann muss ich schon wirklich überzeugt sein, dass dass das Unternehmen wirklich sich verdreifachen kann vom Kurs, damit dann auch beim Ausstieg die Liquidität hoch genug ist. Also und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, weil wenn sich das nicht materialisiert, wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Deswegen lege ich dann da höhere Maßstäbe muss noch überzeugter sein, sage ich mal, als ein MDAX-Wert. Da reichen mir auch manchmal 25% Kurspotenzial, weil da kann ich schnell rein und wieder raus. Und bei so kleinen illiquiden Sachen, da muss schon ein bisschen mehr Kurspotenzial drin sein.
Ja.
Aber so 100 Millionen war eigentlich immer so eine gute Richtgröße.
Was für private Anlegerinnen und Anleger auch gilt, also rauskommen ist da auch ein Thema oder kann ein Thema sein. Dann noch eine Frage, wie hoch ist die maximale Gewichtung von einem einzelnen Titel?
Gibt's naja, eine Grenze? Also ich hatte auch schon mal Gewichtungen von 7% in einzelnen Titeln. Auch hier muss dann die Überzeugung sehr hoch sein. Aber üblicherweise so 4% sind die höchsten Titelgewicht aktuell auch. Die größten drei jeweils so mit 3,7% jeweils.
Und eine Teilnehmerin möchte wissen, was ansonsten ich gefragt hätte, ob ein paar Daten zu dem von dir verwalteten Fonds nennen kannst, also Name.
Der Fonds heißt Lupus Alpha Smaller German Champions. Der hat jetzt 600 Millionen Assets under Management. Ich denke, ich darf sagen, hat einen guten Track-Record und eignet sich als, denke ich, sehr gut als Beimischung. Und wenn man Exponierung zu deutschen Nebenwerten haben möchte, denke ich, eignet sich das sehr gut.
Das war ein schönes Schlusswort. Ich werde auch die WKN in der Mail mit der Aufzeichnung reinpacken in den Text. Und ich gucke mal, ob hier noch was ist. Nein, hier kommt eine ganze Reihe an viele Dank. Ja, ganz viele Dankeschön. Und auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön auch für deine Zeit und deine Expertise. Und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön, ebenso. Danke fürs Zuhören.